Ja, das war ein guter Steilpass vorhin von Nadine. Das Gleichnis vorhin hat sie noch gefragt, nehmt ihr die auch ein bisschen, die Gleichnis, so wie der Himmel ist, nehmt ihr die auch ein bisschen drin? Und hat gesagt, es reicht einfach nicht. Es steht so viel über den Himmel in der Bibel, dass wir müssen uns extrem einschränken. Aber das ist auch schon ein Zeichen, oder? Aber Nadine hat das Gleichnis angesprochen, was heisst, einer findet auf einem Acker die Perle, oder? Und sagt natürlich niemandem etwas, verkauft alles, was er hat, dass er dann den Acker kaufen kann, dass die Perle wirklich auch ihm ist. Also anders gesagt, er gibt alles dafür, weil er so begeistert ist von dieser Perle. Und die Perle sind das Himmelreich. Und das ist ein gutes Bild, oder? Dass wenn du siehst, wie das der Himmel eigentlich, wie das der ist, dann gibst du alles für den. Weil das ist so begeisternd. Und die Bibel fordert uns auf, das haben wir das letzte Mal gesehen, den Himmel vor Augen zu haben. Kolosser 3, Vers 2, dort heißt es, ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht, weil es einfach zu wenig ist sonst. Aber wir haben auch gesehen, wie es eben manchmal ein bisschen problematisch ist, unsere Vorstellungen, wie das der Himmel ist. Oder irgendwie so eine schräge Vorstellung, wir sind da einmal im Himmel auf den Wolken und Harfe spielen und frohlocken und Halleluja singen. Ja, das ist jetzt nicht das, was du nachher alles verkaufst und für das gehst, oder? Das klingt eher eben endloser Gottesdienst, klingt nicht für alle gleich sympathisch, oder? Das klingt für die mehr nach Hölle als nach Himmel. Aber, also ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Aber, wie gesagt, dort ist manchmal ein komisches Denken. Ob schon das letzte Mal ist der Naftskartino zu mir gekommen und hat gesagt, was ist das Problem mit Harfenspielen? Das ist auch cool, oder? Im Himmel Harfenspielen. Er als Harfenspieler sagt, ja, das ist Himmel, oder? Das ist nicht für alle gleich. Oder ich habe mich nachher mal schlau gemacht, was heisst eigentlich frohlocken, oder? Und wenn das mal schaust, was ist die Definition von frohlocken? Das ist Juchzen vor Freude, Kumpen. Und ich habe mir so überlegt, ja, das kommt mir so bekannt vor, oder? Irgendwie, wenn IB oder der SCB ein Goal macht, oder? Der wird gejubelt und kumpet und einfach so, oder? Dort ist Begeisterung und also das nächste Mal, wenn du an einem Match bist und deine Mannschaft macht ein Goal, dann wirst du frohlocken. Ja? Hast du vielleicht nicht gewusst, aber du willst frohlocken. Das ist das, was das meint. Also von dem her ist frohlocken auch nicht so schlimm. He? Aber wie auch immer, wir haben gleichzeitig gesehen, der Himmel, der ist nicht irgendein geistliches Nirvana oder so. Der ist ein handfester Ort. Und ich werde heute die Titelkorrektur ein bisschen machen von dem heutigen Gottesdienst. Nicht nur, wo ist der Himmel, sondern wird noch ein bisschen vorher anfangen. Ich habe das Gefühl, das hängt zusammen. Wie und wo ist der Himmel? Das werde ich heute mit euch anschauen. Und wir werden heute viel Bibel lesen zusammen. Einfach weil ich möchte, dass du eine breite Idee überkommst, wie das die Bibel über den Himmel redet. Und wie auch nicht. Die Bibel, das ist in der EFG unsere Richtschnur. Wir glauben daran, da hat sich Gott offenbart da drinnen. Gibt uns eine Idee, wer das er ist, wie das Sachen sind, die wir nicht sehen können. Und wegen dem wollen wir schauen, was sagt die Bibel davon, wie das der Himmel ist oder wie eben auch nicht. Viele Religionen, unter anderem Buddhismus, Hinduismus, die beschreiben das Leben nach dem Tod so als nebelhaft und unkörperlich. Das Christentum lehnt diese Vorstellung ausdrücklich ab. Das hast du vielleicht nicht gewusst. Du, jetzt muss ich einmal da ein bisschen. So, jetzt sind wir stabil. Genau. Die Autoren der Bibel, die ringen nach Wort, für das können zu beschreiben, wie das der Himmel ist. das merkt man, die ringen nach Wort und gleich sind sie dabei nicht nebulös oder geistlich. Das ist manchmal so eine Reaktion, oder? Wenn wir merken, etwas ist wie mehr, als das wir uns vorstellen können. Also ist es irgendwie komplett abgespaced und für uns nicht erfassbar. Aber das ist es nicht und das machen die Autoren der Bibel auch nicht. Die Bibel ist voll von Spuren, die gelegt werden, von Andeutungen über den Himmel. Schauen wir uns das mal an. Beispielsweise, der Himmel ist eine Stadt. Hebräer 13, Vers 14. Ihr könnt auch gerne mitlesen mit mir. Oh, heute, Sammy, heute musst du parat sein, du. Wir haben richtig viel zu lesen. Gut. Denn diese Welt ist nicht unsere Heimat. Wir erwarten unsere zukünftige Stadt erst im Himmel. Eine Stadt, wir haben eine Vorstellung von Stadt, oder? Eine Stadt, das kennen wir, das sind Gebäude, das ist Kultur, das ist Sport, das ist Kunst, das sind Dienstleistungen, das ist eine Stadt, wir haben ein Bild, wenn wir Stadt hören, oder? Und die Bibel nimmt das Wort vor Stadt, oder? Der Himmel ist auch ein Land. Hebräer 11, Vers 16. Nun aber streben sie zu einem besseren Land, nämlich dem himmlischen Land kennen wir, oder? Land, das sind Regionen, in einem Land hat man auch Landherren, Land sind nationale Interessen, in einem Land hat es Bürger. Übrigens ein Bild, das im Philipperbrief auch vorkommt, Bürger vom Himmel. Der hat's, im Himmel hat es Natur. Flüsse, Wasser, Bäume, Früchte, Strassen, Zeit hat es im Himmel. Lesen wir in der Offenbarung 22, Verse 1 und 2. Und der Engel zeigte mir einen reinen Fluss mit dem Wasser des Lebens, so klar wie Kristall, der vom Thron Gottes des Lammes entspringt und in der Mitte der Hauptstraße hinabfließt. Auf beiden Seiten des Flusses ist je ein Baum des Lebens, der 12 verschiedene Früchte trägt und jeden Monat eine neue Frucht hervorbringt. 2 Versen. Und wir haben hier drinnen einen Fluss, wir haben Wasser, wir haben eine Hauptstrasse, wir haben, was haben wir noch alles? Wir haben viel Fruchtbäume, das ist ja interessant, oder? Das kennen wir in dem Sinn nicht. Wir haben einen Monat, das heisst, wir haben Zeit. Ohne Zeit gibt es keinen Monat, oder? Und sonst, wir könnten jetzt hier noch ganz, 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 ganz viel weiterfahren. Wir finden in der Bibel weitere Bilder über den Himmel. Wir finden, dass es Atmosphäre hat, dass es Berge hat, dass es Wasser hat, Früchte, Steine, Menschen, Häuser, Städte, Gebäude, Strassen und so weiter. All das wird ausdrücklich erwähnt. So, wie ist also der Himmel? Der Himmel, den ich in der Bibel davon lese, der ist handfest. Um nicht fast zu sagen, ich kann fast ein bisschen sagen, irdisch. So. Und gleich ist da ein ziemliches Update so, zu dem, was wir kennen. Und das sehen wir, ich finde, es ist ein gutes Beispiel an unserem auferstandenen Körper. Die Bibel geht ja auch davon aus, sagt, wir werden sterben, das wissen wir alle, aber irgendeinmal werden wir auferstehen. Und wir sehen hier, da gibt es verschiedene Sachen, die wir in der Bibel lesen können, aber eine ganz gute Idee, finde ich, gibt es dort Jesus selber. Jesus ist ja gestorben und er ist auferstanden. Und jetzt schauen wir dort mal schnell kurz rein. Er ist gestorben. Die Jünger hatten das Gefühl, Jesus ist tot. Sie waren deprimiert. Dann heisst es von zwei Jüngern, die Richtung Emmaus unterwegs waren und über das haben geredet. So, lesen wir zusammen. Am gleichen Tag waren zwei Jünger von Jesus unterwegs. Nach Emmaus, einem Dorf, das etwa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Auf dem Weg sprachen sie über alles, was geschehen war. Plötzlich kam Jesus selbst, schloss sich ihnen an und ging mit ihnen. Aber sie wussten nicht, wer er war, weil Gott verhinderte, dass sie ihn erkannten. Also sie klagen dort ihres Elend, eigentlich dem Fremden, der fragt, was habt ihr denn? Und sie sagen, ja, ihr seid auch die Einzigen da, die nicht wissen, was in Jerusalem gerade ist passiert. Oder das weiss jetzt jeder. Sie haben Jesus umgebracht und jetzt ist er gestorben und jetzt, wir wissen nicht mehr, was und überhaupt. Und schlussendlich kommen sie auf den Emmaus und sagen, komm, wir gehen noch zusammen essen, Jesus. Also sie sagen nicht Jesus, sie wissen ja nicht, wer es ist. Sie laden ihn zum Essen ein und sie gehen zusammen essen und dann passiert Folgendes. Als sie sich hinsetzten, um zu essen, nahm er das Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Noch im selben Augenblick verschwand er. Was ist das Entscheidende an diesem Text für mich? Da, jetzt in diesem Zusammenhang mit dem Himmel. Das Entscheidende ist, denen ist nichts aufgefallen vorher. Verstehst du, Jesus ist mit ihnen gelaufen. Es ist nicht so über den Boden gehauert, irgendwie so viel Abstand, so, oder? Nein, Jesus ist gewandert mit ihnen, einfach. Sie haben nichts gemerkt. Wirklich nicht. Jesus ist gesehen. Und das passt auch sonst in die anderen Bilder, die wir sehen, in der Bibel. Maria trifft Jesus, oder, dort in der Nähe vom Grab. Und was hat sie gemeint? Sie hat gemeint, er sei der Gärtner. Ihr wäre nichts aufgefallen, dass jetzt irgendetwas komisch ist oder so. Sie hat gemeint, es sei der Gärtner. Oder Jesus begegnet seinen Jüngern, die haben ja verständlicherweise die Hose voll gehabt, sie sich verstecken, weil sie haben das Gefühl gehabt, jetzt geht es uns an Kragen, oder? Jetzt haben sie Jesus umgebracht, jetzt kommen wir sind die Nächsten. Sie sich verstecken, im Obergeschoss von einem Haus heisst es, haben sie sich versteckt, haben sie sich eingeschlossen. Und oftmals ist der Jünger dort Jesus begegnet. Und die Begegnung ist, die schaue ich jetzt nicht mehr mit an, der zweite Teil nachher. Weil bei der ersten dort ist der Thomas, der eine Jünger, nicht dabei gewesen. Und wo der ist gekommen, haben sie ihm erzählt. Er hat gesagt, das hat er erzählt, oder? Wir haben Jesus gesehen. Unglaublich. Und Thomas hat gesagt, ja, Papperlapapp, das könnt ihr einem anderen erzählen. Ich glaube nur, wenn ich das mit meinen eigenen Augen gesehen habe, wenn ich ihn angelenkt habe, dann könnte ich es glauben, aber sonst nicht. So, nachher geht es weiter. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Also über eine Woche ist vergangen. Und diesmal war auch Thomas bei ihnen. Die Türen waren verschlossen, doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte. Er sprach Friede mit euch. Dann sagte er zu Thomas, lege deine Finger auf diese Stelle hier und zieh dir meine Hände an. Lege deine Hand in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott, rief Thomas aus. Wir sehen hier, Jesus rett. Wir sehen hier, die Jünger können ihn anlängen. Im vorderen Text lesen wir noch, dass er sie hat angehaucht, also offenbar ist da Schnuff. Alles scheint so, wie wir es kennen, oder? Und doch ist etwas grundlegend anders. Jesus kommt und geht wieder Mr. Spock, oder? Bin mir jetzt nicht an, oder kommt er durch die Türe und der, also irgendwie, wie wir es kennen und gleich irgendwie gleich anders. Wie ist der Himmel? Vieles im Himmel scheint uns sehr bekannt zu sein. Scheint uns bekannt vorzukommen. Kennen wir irgendwie. Inklusive unseren Körper. Und trotzdem ist alles anders noch. Es ist vielleicht ein bisschen wie du würdest so eine Motorkutsche von 1890 würdest vergleichen mit einem Düsenjet, oder? Beides ist zum sich vorwärts bewegen und beides hat einen Motor, könntest du sagen, und gleich ist es wie schwierig zu vergleichen, oder? Die Antwort auf die nächste Frage, die schlägt in die gleiche Kerbe rein. Wir sind Wir haben mal den Gere Berger hier gehabt, der hat die Predigt gehabt. Und er hat schon gleich wieder übrigens. Den haben wir alle Jahre einig. Ich gehe zu ihnen und er kommt zu uns. Und auf jeden Fall gute Predigt gehabt. Wir sind draußen gestanden und jemand ist gekommen und hat gesagt, hey Gere, merci vielmals, super Predigt war. Ich glaube, du hast einen besonderen Platz im Himmel verdient. Und dann hat der Gere gesagt, ja, ich will gar nicht in den Himmel. Und wir haben weiter gesagt, was, du willst nicht in den Himmel, oder? Und dann hat er so gesagt, ich hätte den Krieg noch nie über das geredet. So. Und dann hat es mir an, von dem er was das meint, wieso will der Gere nicht in den Himmel? Gut. Wir schauen uns hier ein Bild an. Was hat er da, auf was hat er angespielt? Zum Ersten, wir fangen dort an. Die Bibel redet davon, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde wird schaffen. Jesaja 65, Vers 17. Sieh, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Kein Mensch wird noch an das Vergangene denken. Niemand wird es sich zu Herzen nehmen. Oder Jesaja 66, 22. So sicher der neue Himmel und die neue Erde, die ich erschaffe, vor mir Bestand haben werden, so sicher sollen auch eure Nachkommen und eure Namen Bestand haben, spricht der Herr. Oder 2. Petrus 3, Vers 13. Wir aber erwarten den neuen Himmel und die neue Erde, die er versprochen hat. Dort wird Gottes Gerechtigkeit herrschen. Bibel erzählt vielen Orten, dass Gott etwas ganz Neues wird schaffen. Und zwar nicht nur einen neuen Himmel, sondern einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und da scheint noch etwas weiteres zu passieren. Das ist jetzt interessant. Oder? Offenbarung 21, Vers 2. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Was sehen wir hier? Ich weiss nicht, jeder stellt sich doch, es wäre interessant, in die Köpfe hineinzuschauen, oder wie stellst du dir das vor? Das wäre spannend. Aber wir sehen hier, Himmel und Erde werden eins. Der Himmel kommt auf die Erde quasi. Himmel und Erde wie verschmelzen. Die Grenzen scheinen zu verwischen. Gottes Wohnung ist auf der Erde. Das ist der Grund, wieso dass der Gere dort provokativ hat gesagt, ja, ich will gar nicht in den Himmel. Ich meine, wenn der Himmel hierher kommt und Gott auf der Erde ist, dann will ich dort sein, wo Gott ist, oder? Das ist der Gedanke hinten dran. Die Frage, die sich hier noch stellt, ist, hat unsere Erde, die wir hier kennen, irgendetwas mit dem zu tun? Zwei Bilder finden wir hier in der Bibel, was mit unserer Erde geht. Zum einen heisst es, unsere Erde wird vergehen, wird vernichtet, wird ich weiss nicht was. Ich könnte sagen, das ist das, wo wir schon lange dran arbeiten, dass sie auch schön kaputt geht. Und wir haben aber noch ein zweites Bild, und das ist das Bild, dass die Erde wiederhergestellt wird, die Schöpfung wird erlöst, wird erneuert. Und jetzt kannst du die Frage, ja, also, jetzt das oder das? Was ist? Ich stelle mir das so vor, also meine Erklärung dazu. Es ist wie bei uns Menschen, wenn wir Menschen vergehen, das heisst, wenn wir sterben, dann hören wir auch nicht einfach auf zu existieren. Wie Menschen werden auferstehen, so wird auch die Erde wie auferstehen. Ähnlich und doch anders. Wir sehen das beispielsweise im Jesaja, dort ist von Bäumen vom Libanon und von Schiffen von Tarsis gedreht, die werden zerstört. Aber in dieser neuen Stadt von Gott nachher tauchen sie plötzlich wieder auf. Denkst du, ja, was jetzt? Die sind doch meine, die sind oft, wieso, was machen die? Dann tauchen die plötzlich wieder auf zu Gottes Verherrlichung. Also etwas, was ist zerstört worden, ist plötzlich wieder da. Das ist so ein bisschen meine Erklärung dazu. Wenn du sagst, ja, das ist alles Hennewirr, oder? Ich kann mir das schlichtweg nicht vorstellen. Dann habe ich dir einen kleinen Tipp, den ich finde, der macht das Keiben gut. Der C.S. Lewis, der hat das Keiben gut hergebracht, das irgendwie uns verständlich zu machen. Dann lese ich mal oder los ich die Chroniken von Narnia. Und dann lese ich das mal, der bringt das so gut her, irgendwie das zu malen. Leider ist das letzte für unsere Reihe, das wichtigste Buch, das ist noch nicht verfilmt. Ich habe zwar etwas gelesen, das machen sie dieses Jahr oder nächstes Jahr, das wäre super. Der letzte Kampf, dort geht es nämlich genau darum, das alte Narnia, also quasi die Welt wird zerstört und dann kommen sie in Aslans Welt. Das wäre der Himmel, oder? Und dort ist ganz spannend, das eine Geschöpf dort, das ist das Einhorn, das ist so sehr, eben, du siehst, das ist Geschichte. Das kommt dort her und er sagt das Folgendes, jetzt musst du mal hören. Nun bin ich doch noch nach Hause gekommen. Das ist meine wahre Heimat. Hierher gehöre ich. Nach diesem Land habe ich mich mein ganzes Leben lang gesehnt. Aber das wusste ich bis jetzt nicht. Warum liebten wir das alte Narnia? Weil es manchmal ein bisschen wie dieses Land aussah. Ich glaube, genau so wird es uns gehen. Wir werden etwas sehen, wenn wir denken, wieso haben wir die Welt, wieso haben wir die so gerne gehabt? Wieso hat uns die so gefallen? Wieso haben wir so gestaunet ab dem, was wir hier haben gesehen? Weil es ein bisschen aussieht wie der Himmel. Und du siehst, wieso dass ich das Gefühl habe, dass es wichtig ist, dass wir nicht irgendwie so eine buddhistische Vorstellung vom Himmel haben, so irgendwie, das ist nur, weil es grösser ist, als dass wir es uns vorstellen können. Soll es nicht irgendwie etwas Schräges eben sein. So. Also der Himmel, handfest, körperlich, so redet die Bibel davon. Grenzen zwischen Himmel und Erde, die werden verwischen. Und jetzt können wir schwelgen in freudiger Erwartung über den Himmel. Das ist gut. Das ist gut. Aber es kommt noch ein zusätzlicher Punkt. Und zwar, Jesus lehrt uns mehr. Jesus redet nämlich davon, dass das himmlische Leben, dass wir nicht nur das himmlische Leben dort sollen erstreben, sondern dass wir schon das himmlische Leben eigentlich schon hier und jetzt und auf dieser Welt und in diesem Leben sollen anvisieren. Schon hier. Wir sollen quasi schon heute ein bisschen den Tag vorwegnehmen, wo Himmel und Erde werden eins sein. Wir sollen schon jetzt, auch wenn wir wissen, das wird immer ein billiger Abklatsch sein, quasi. Trotzdem sollen wir das schon jetzt so anvisieren. Der Himmel ist der Ort, wo die Sachen so werden sein, wie Gott sie hat. Und wenn wir heute nehmen sie, wo die Sachen sind, so wie Gott sie will, dann ist das schon quasi ein bisschen Himmel auf dieser Erde. Das ist der Grund, wieso dass wir uns für Gerechtigkeit sollen einsetzen. Das ist der Grund, wieso dass wir uns gegen Armut sollen stellen. Wieso dass wir Gottes Schöpfung sollen achten und pflegen. Das ist schon immer unser Auftrag gewesen und der wird es ganz sicher wieder mal sein. Und der hat auch nicht aufgehört. Das ist der Grund, wieso dass wir Gottes Werte sollen leben. Außerdem, wie wir hier leben, hat offenbar einen Einfluss auf den Himmel. Das sagt Jesus zum Beispiel zu einem jungen Mann, der kommt und sagt, ich habe alles gemacht für ihn, das Himmelreich zu kommen, alles habe ich. Und Jesus sagt ihm also, gib die Reichtum dort her, wo es Leute brauchen. Du teilen. Das hat er nicht jedem gesagt, aber dort ist es. Und mit dem wirst du Schätze im Himmel sammeln. Also offenbar können wir Schätze im Himmel sammeln. Das heisst, was wir hier sammeln, dort quasi, also wir können schon hier einzahlen aufs Konto dort. Dann ist auch eine Szene, wo Jesus beschreibt, wo er Menschen lobt im Himmel über die Werte, die sie hier, dass sie seine Werte auf dieser Welt haben gelebt, dass sie Gefangene haben besucht, dass sie Kranke haben besucht, dass sie Bedürftige haben Kleider gegeben und haben Essen gegeben und so weiter und so fort. Also das wird gesehen, was da ist gegangen. Oder Paulus, der macht es deutlich, dass beim Himmel nicht nur darum geht, dass in das himmlische Reich kommst, sondern auch wie in das himmlische Reich kommst. Er macht dort ein Bild, Korinther 3, Vers 15, beschreibt, dass bei einigen nicht sehr viel wird übrig bleiben. Das sind also so, das heisst, wie durchs Feuer gerettet, oder? Vielleicht können wir das mit dem Bild nicht vor Augen haben. Wenn du davon ausgehst, im Himmel wird manches sein, aber manches wird auch nicht mehr sein. Alles Schlechte wird nicht mehr sein. Also, jetzt bist du ein Henne-Egoist. Oder du bist ein Rassist. Oder du bist, ich weiss doch nicht, du redest schlecht über andere oder so. Das ist wie ein Teil von deiner Persönlichkeit. Ja, das wird es nicht im Himmel schaffen. Und wenn das jetzt sehr viel von dir ausmacht, dann wird dort ein gewaltiger Teil von dir wie fort sein. Wie verbrannt sein, wie in Rauch und Flammen aufgehen und verrauchen. Also Paulus sagt hier, es gibt ein Wie im Himmel kommen. Nicht zu vergessen mit dem, dass die Bibel klar sagt, du kannst den Himmel nicht verdienen. Das ist nicht zu verwechseln. Das ist nicht zu verwechseln. Das ist nicht das Gleiche. Okay, du siehst also, der Himmel ist nicht einfach so, dass das mit hier und heute nichts zu tun hat, absolut nichts. Da malt die Bibel auch ein anderes Bild. Ich hoffe, du hast das ein bisschen gespürt. So, jetzt muss ich langsam zum Schluss kommen. Also, ich habe probiert, dir heute eine Idee zu geben von dem, wie die Bibel über den Himmel redet. Es gibt noch so viel. Aber das soll eine kleine Idee sein. Und natürlich ist das sehr alles, weißt du, ja, etwa so und mutmassig und so. Aber schau, tu deine Fantasie nur ein bisschen, die darf ein bisschen da Motoren in dem. Das soll sein. Das ist gut. Das ist absolut okay. Das ist, ich glaube, und gleich auf eine Art und Weise, dass es nicht irgendwie komplett außerhalb der Bibel ist. Es gibt so viele Bilder da drinnen. Nimm doch die und nachher lass das ein bisschen anfangen, deine Fantasie antreiben. Schau, 1. Korinther 13, Vers 12. Das sagt eigentlich, wie das ist. Jetzt sehen wir die Dinge noch unvollkommen, wie in einem trüben Spiegel. Dann aber werden wir alles in völliger Klarheit erkennen. Alles, was ich jetzt weiß, ist unvollständig. Dann aber werde ich alles erkennen, so wie Gott mich jetzt schon kennt. Jetzt ist noch alles trüb und vielleicht unkonkret und du denkst, ja, wie ist echt das genau und so. Es wird mal klar werden. Aber die Bibel sagt, wir sollen uns ausstrecken nach dem. Und darum ist es, glaube ich, wichtig, dass wir Vorstellungen uns machen vom Himmel. Ich werde noch zum Schluss eine Geschichte vorlesen. Wenn ich eigentlich denke, ihr kennt die alle in der Reihe, wo ich merkt, also, bei denen, die ich habe geschaut, die kennen die nicht. Und ich denke, das ist ein alter Hut, aber es beschreibt es so gut. Und zwar ist es eine Geschichte, die der Henry Nguyen hat geschrieben. Es geht um Zwillinge im Bauch von einer werdenden Mutter. Lese ich die vor. Die Schwester sagte zu ihrem Bruder, also wir haben ein Brüderli und eine Schwesterli, Ich glaube an ein Leben nach der Geburt. Ihr Bruder erhob lebhaft Einspruch. Nein, nein, das hier ist alles. Hier ist es schön dunkel und warm und wir brauchen uns lediglich an die Nabelschnur zu halten, die uns ernährt. Aber das Mädchen gab nicht nach. Es muss doch mehr geben als diesen dunklen Ort hier. Es muss anderswo etwas geben, wo Licht ist und wo man sich frei bewegen kann. Aber sie konnte ihren Zwillingsbruder immer noch nicht überzeugen. Dann, nach längerem Schweigen, sagte sie zögernd, ich muss noch etwas sagen, aber ich fürchte, du wirst mir auch nicht glauben. Ich glaube nämlich, dass wir eine Mutter haben. Jetzt wurde ihr kleiner Bruder wütend. Eine Mutter, rief er. Was für ein Zeug redest du denn hier daher? Ich habe noch nie eine Mutter gesehen und du auch nicht. Wer hat dir diese Idee in den Kopf gesetzt? Ich habe es dir doch schon gesagt, dieser Ort ist alles, was es gibt. Warum willst du immer noch mehr? Hier ist doch alles, ist alles in allem gar nicht so übel. Wir haben alles, was wir brauchen. Seien wir also damit zufrieden? Die kleine Schwester war von dieser Antwort ihres Bruders ziemlich erschlagen und wagte eine Zeit lang nichts mehr zu sagen. Aber sie konnte ihre Gedanken nicht einfach abschalten und weil sonst niemand da war, mit dem sie hätte darüber sprechen können, sagte sie schließlich doch wieder, spürst du nicht ab und zu diesen Druck? Das ist doch immer wieder ganz unangenehm. Manchmal tut es richtig weh. Ja, gab er zur Antwort, aber was soll das schon heißen, seine Schwester darauf. Weißt du, ich glaube, dass dieses Wehtun dazu da ist, um uns auf einen anderen Ort vorzubereiten, wo es viel schöner ist als hier und wo wir unsere Mutter von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Wird das nicht ganz aufregend sein? Ihr kleiner Bruder gab ihr keine Antwort mehr. Er hatte endgültig genug vom dummen Geschwätz seiner Schwester und dachte, am besten sei es, einfach nicht mehr auf sie zu achten und zu hoffen, sie würde ihn in Ruhe lassen. Es bildet ein bisschen, oder? Das ist vielleicht ein bisschen, wie wir es haben. Wir können es nicht vorstellen, wie. Und gleich ist da etwas. Meine Frage an dich heute, Willst du in den Himmel? Willst du auf diesen Ort zu bewegen? Schau, ist es so, dass Jesus auf die Welt ist gekommen, sein Leben hat gelohnt, dass wir himmelkompatibel werden können. Und er sagt, jeder, der das Geschenk annimmt von ihm, der hat den Zugang zu dem Himmel. Das heisst, ein ehrliches Gebet, wirkliche Umkehr, dass du sagst, jetzt laufe ich dem Jesus hinten noch, jetzt will ich es genau wissen. Und der soll mein Leben bestimmen und der soll meine Vorstellung bestimmen und an dem seine Wahrheiten will ich mich halten. Das ist eigentlich das Einzige, was es braucht. Wir werden jetzt das Abendmahl feiern zusammen und das ist genau ein Zeichen für das, für eine Entscheidung, dass du das für dich annehmen willst. Mit dem feiern wir, was Jesus hat gemacht. Das Brot, für das sein Leib, sein ethisches Leib, kannst du anlängen, dass er den hat geopfert. Der Traubensaft als Zeichen vom Blut, soll dafür stehen, dass das vergossen ist worden, dass wir können eben himmelkompatibel werden. Und wenn du sagst, hey, ich will die Vergebung annehmen, ich will auf den Jesus vertrauen, dass der mich dort herbringt, dann geh zu dem Tisch, nimm das Abendmahl als Zeichen dafür, dass das deine Entscheidung ist, dass du auf den Jesus willst vertrauen. Lass uns noch beten und nachher gehen wir in die Zeit. Jesus, wir können uns den Himmel irgendwie schwer vorstellen und gleich wird er so handfest beschrieben. bitte dich, dass du uns dort wirklich unsere Fantasie ein bisschen anregst, dass wir Bilder bekommen von dem, was es heisst, wenn man sich auf etwas richtig freut, Herr. Wir sollen nicht irgendwie die Welt vergessen, unser Leben vergessen oder so, das geht nicht dort drum, aber wir haben eine Hoffnung und wir haben ein Versprechen, das uns muss begeistern muss. Und du sagst, wir sollen dort her schauen. Und das wird Einfluss haben auf das Heute, auf das Hier und Jetzt. Ich bitte dich, dass du das freisetzt, einfach unter uns. Du siehst wohl, dass irgendwie komische Bilder von einem langweiligen Himmel ich hoffe, sie bitte dich, dass du die rauswäschst und dass eine Begeisterung für das, was du uns in Aussicht stellst, einfach freisetzt. Ich bitte dich für die, die irgendwie noch nicht recht wissen, wie soll ich mich dorthin bewegen? Wie soll ich dorthin kommen? Oder was ist denn das überhaupt? Ich bitte dich, dass du einfach ihnen begegnest, zeigst, was du hast gemacht für uns und was es heisst, dir nachzufolgen und in dir die Hoffnung zu haben, dass wir einmal dort werden sind.